Samstagsuni im Wintersemester 2010-2011 zum Thema Mythos in Geschichte und Gegenwart. Achter Vortrag: Professor Hans-Joachim Gerke über griechische Gründungsmythen Europas.
Europa, das ist seine Geschichte. So, meine Damen und Herren, war vor etlichen Jahren in einer bekannten, in Frankfurt erscheinenden deutschen Tageszeitung ein Artikel meines Kollegen Ernst Wolfgang Böckenförde überschrieben, den ich hier gerade gesehen habe und gefragt habe, ob das sein Zitat ist. Er konnte das aber nicht bestätigen und diese Überschriften werden manchmal von den Redakteuren gemacht. Nichtsdestoweniger ist der Inhalt damit trefflich wiedergegeben. Europa, das ist seine Geschichte. Aber was heißt denn das? Was ist denn Geschichte in Bezug auf Europa? Und nun will ich diese schwierige Frage mit Ihnen gar nicht erörtern. Aber sie ist die Frage, die wir doch wenigstens im Blick auf das Thema Mythos stellen müssen. Denn Geschichte tritt uns ja fast in der Regel zunächst in Form von Geschichten entgegen, von Erzählungen, von Sagen, eben von Mythen. Im Grundsinne dieses Wortes aus der griechischen Sprache. Erzählung, so ähnlich wie Sage, das, was man sagt, das, wovon man kündet, Mythos. Diese Mythen, diese Erzählungen, die sind der Stoff der Geschichte. Und es ist, wenn Sie so wollen, die Aufgabe des Historikers, so ähnlich wie die eines Detektivs, mit Zeugenaussagen aus diesen Mythen durchprüfen und abwägen, aus diesen widersprüchlichen, unterschiedlich schönen, verformten, verfälschten, teils richtigen, teils falschen, schwer zu durchschauenden Geschichten, Geschichte zu destillieren. Das ist eine Wissenschaft, zum Teil aber auch eine Kunst. Und diese Mythen, wie sind die nun strukturiert und welche Bedeutung haben sie für kulturelle Identitäten? Zunächst, Mythos ist nicht einfach nur eine Erzählung, sondern zeugt in der Regel auch davon, dass die Menschen, die sich diese Geschichten erzählen, sich einen Reim machen wollen auf das, was sie umgibt. Weil die Menschen haben ja einen Verstand und die wollen wissen, warum Dinge passieren und wie sie passieren. Und sie machen sich einen Reim, indem sie darüber erzählen. So ist ein Mythos nicht nur schlicht und einfach eine Erzählung, sondern sie ist auch der Versuch, Orientierung zu stiften, Erfahrungen zu verarbeiten, sich im Leben zu bewegen. Und das gilt nun besonders auch für den Bezug auf die Vergangenheit, dem ich mich jetzt zuwenden möchte. Denn, das weiß man aus der Biografie und auch aus den Forschungen zur Biografie, wir erzählen uns über unser Leben hinweg. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dann merkt man, man erzählt sich seine eigene Geschichte, sich selbst oder auch seinen Freunden und Nahestehenden immer wieder und immer wieder neu. Und wenn man genau hinguckt und das registriert, was die Forscher dann machen, auch immer wieder anders. Es ist trotzdem die Geschichte und es ist völlig klar, und das ist auch von vielen Psychologen gesagt, wenn man das nicht kann, dann ist man irgendwie psychisch nicht in Ordnung. Und nicht genauso, aber ähnlich ist das mit Kollektiven. Und denen wende ich mich jetzt zu. Auch die brauchen eine Geschichte. Und zwar ganz besonders. Nur unterscheidet sich die von der, natürlich von der Individuen. In vor allen Dingen zweierlei Hinsicht. Erstens, sie ist nicht ein Prozess, der primär im eigenen in einem Gehirn abläuft, sondern an dem ganz viele Gehirne partizipieren. Und da die nicht direkt kurzgeschlossen sind, kommen Sprache, Kommunikation, Medien, Vermittlung ins Spiel. Das Ganze ist also etwas, was kommuniziert, besprochen, ausgehandelt wird zwischen den Menschen. Es ist ein sozialer Prozess. Wir brauchen auch externe Speicher und wenn es auch nur Leute sind, die erzählen und denen Leute zuhören. Und das Zweite, das ist mindestens genauso wichtig, wir brauchen eine Dauer. Ein Kollektiv, eine soziale Gruppe kann als solche ja nur bestehen, wenn es ihr gelingt, über die rein biologischen Spannen der Erinnerung hinauszukommen. Von dem sogenannten Kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis zu kommen, wie Jan und Aleida Aßmann das formuliert haben. Da reicht es nicht, dass der Opa mal seinem Enkel was erzählt, obwohl ich mich sehr freue, dass mein Enkel, der musste leider aber kurzfristig verhindert, aber dem werde ich auch noch einiges zu erzählen wissen, so wie ich mich noch an die Erzählung meines Großvaters erinnere. Aber das stirbt dann weg mit den Menschen. Da haben wir in der Ethnographie ein sogenanntes Drei-Generationen-Schema, biologisch bedingt. Man muss also Erinnerung durch auch Erzählung, wenn es denn für eine Gruppe, die Bestand haben will, Identität stiften soll, über eine lange Dauer verbreiten. Durch Erzählungen, durch Spezialisten von Erzählungen, die es in vielen Kulturen gibt. Denn da machen wir uns das klar, die meisten Kulturen, die vor uns waren, waren nicht schriftlich und beruhten auf der mündlichen Tradition. Deswegen ist Mythos, Erzählung, so wichtig. Es gibt ja, wie wir wissen, mittlerweile andere Speicher. Der schon erwähnte Jan Aßmann hat ein schönes Buch mit dem Titel Stein und Zeit geschrieben, weil sein Gebiet, die Ägypter, haben im Grunde diese externen Speicher mit erfunden. Aber jedenfalls muss eine solche Pflege der Erinnerung gegeben sein. Und dabei spielen nun eben Mythen, Geschichten, Erzählungen eine wesentliche Rolle. Und dabei passiert etwas sehr Auffälliges. Man kann die ja unter zwei Gesichtspunkten sehen. Zum einen aus der Sicht der Beteiligten selber, die sich diese Geschichten erzählen, und aus der Beobachterperspektive. Das heißt in dem Fachjargon emisch und ethisch, von innen und von außen vereinfacht gesagt, intern und extern. Und nun kann man beobachten, dass die Gesellschaften, die sich ihre Geschichte erzählen, sich ihre Geschichte vergewissern in Form von Mythen, dass sie dies für die bare und schiere Wahrheit halten. Sozusagen ist für sie die Bibel. Das ist die Geschichte. Aus der Außenperspektive kann das ganz anders aussehen. Zumal aus der Perspektive eines modernen Wissenschaftlers, der sagt gleich, ist doch offensichtlich erfunden. Aigyptos kann doch nicht 50 Töchter gehabt haben. Biologisch unmöglich. Das haben schon die alten Griechen in der Mythenkritik entwickelt. Es gibt also eine innere und eine äußere Perspektive, und das, was wir als Mythos bezeichnen, ist und deswegen nicht für Geschichte halten, unter wissenschaftlich modernen Perspektiven, ist aber oft viel wichtiger für das Geschichtsverständnis und für die Identität von Völkern. Das ist der erste Punkt, den wir ganz klar festhalten müssen. Wir müssen mal versuchen, und wenn wir Identitäten bestimmen wollen, wir werden gleich noch sehen, auch die Europas, da passiert etwas, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, sei ganz dahingestellt. Es passiert regelmäßig, dass sich die Grenzen zwischen Mythos und Geschichte verwischen. Und davon will ich Ihnen heute etwas erzählen. Und ich fange natürlich an mit den alten Griechen, die ich seit meiner Schulzeit liebe und die ja das Wort Mythos und Historie, Historiae, Historia und so weiter erfunden haben. Ihre Mythen sind ein besonders anschauliches Material und ich weiß, dass mein Kollege Bernhard Zimmermann darüber schon berichtet hat und auch nochmal berichten wird. Ich freue mich im Übrigen über den Erfolg, dass seine Vorlesung wiederholt werden musste. Es ist sehr schön, wenn man als Altertumswissenschaftler merkt, dass das, was man da macht, irgendwie doch ein bisschen Interesse findet. In den griechischen Mythen können wir diese Zusammenhänge, von denen ich eben etwas abstrakt gesprochen habe, in jedem Falle ganz konkret studieren. Orientierung stiften, einen Reim machen, wir erfahren etwas über Ursprünge, wo kommen wir her, das wird alles erklärt. Was verbindet uns untereinander, was trennt uns untereinander, was trennt uns von anderen? Wie ist unser soziales Leben aufgebaut, welche Werte bestimmen uns, können Sie alles in den Geschichten lesen. Wo sind Ursache für Konflikte, wo sind die leitenden Ideen? Wir sehen auch in den griechischen Mythen, dass Erfahrungen Eingang gefunden haben. Zum Beispiel Erfahrungen von Migration. Die Griechen haben sich von diesem Südzipfel der Balkanhalbinsel und einigen Ägäisinseln und der Ostküste, der Westküste der heutigen Türkei über das ganze Mittelmeergebiet verbreitet, bis in das Schwarze Meer hinein. Ich war im Sommer auf einer unserer Grabungen in Taganrog, von Peter dem Großen mal als Hauptstadt ausersehen, Stadt St. Petersburg, bis er merkte, da ist das Wasser zu flach, gegenüber der Donmündung. 625 ungefähr vor Christus waren massenhaft Griechen da. Wir wissen immer noch nicht genau, was die da eigentlich wollten. Die sind da und Platon sagt im 4. Jahrhundert, die Griechen sitzen um das Mittelmeergebiet und um das Schwarzmeergebiet herum wie die Frösche um den Teich. Und diese Migrationen, die sich im Wesentlichen zwischen 750 und 550 abgespielt haben, die haben alle Eingang gefunden in den Mythen. Die Griechen haben sich einen Reim darauf gemacht. Sie haben das dann auch in Abstammungsreihen geordnet. Nicht nur den Raum, auch die Zeit. Und das ist alles schon im 6. Jahrhundert komplett gewesen und vor allen Dingen durch zwei Dinge charakterisiert, die ganz wichtig sind. Dieser ganze griechische Vergangenheitsraum, der durch Mythos geprägt war und den die Griechen für ihre Geschichte hielten, wohlgemerkt, nicht für irgendwelche Erfindungen, der war unglaublich pluralistisch. Der war nicht exklusiv. Da gab es die unterschiedlichsten Gruppen. Da gab es auch Götter und Monster und Dämonen und Halbgötter und Menschen und da gab es unterschiedliche Menschen. Das war ein Muster von Pluralität. Und zweitens, das ist fast noch wichtiger, diese Geschichten waren wunderschön. Das waren unglaublich schöne Geschichten. Das merken Sie ja noch heute, wenn Sie in den alten Schwab reingucken oder in irgendeine Darstellung griechischer Mythen. Und die Attraktion des Themas zeigt das ja heute auch noch. Denn sie waren deswegen so schön, weil sie nicht von Historikern produziert waren oder von Wissenschaftlern, sondern von Künstlern, von Dichtern, von Sängern und später dann auch von bildenden Künstlern in großartige Kunstwerke umgeformt wurden, die wir noch heute bewundern, von denen auch noch kurz die Rede sein wird. Und deswegen, weil das A so pluralistisch und B vor allen Dingen so furchtbar schön war, war das attraktiv, auch für andere, für Nicht-Griechen. Und deswegen sind griechische Mythen oder konnten griechische Mythen, zentrale griechische Geschichten, sage ich jetzt mal besser, auch in anderen Kulturen und anderen Epochen eine enorme Wirkung erzielen bis heute. Und das will ich Ihnen jetzt an zwei Punkten vorführen. Ich möchte extra zwei Beispiele nehmen, zwei griechische Großmythen und damit auch den Kontrast auflösen zwischen Mythos und Geschichte, denn erste Großmythos, von dem ich sprechen werde, war für die Griechen eindeutig Geschichte. So sicher wie für uns der Zweite Weltkrieg oder der Dreißigjährige Krieg. Für uns ein mythisches Ereignis. Und auch wenn manche Leute, zum Beispiel in Tübingen, sagen, wir sind jetzt hier und haben das ausgegraben, das war doch wirklich so, muss man doch sagen, dass der Trojanische Krieg nicht stattgefunden hat. Jedenfalls nicht so, wie die griechischen Mythen es ihn erzählen. Aber es war für die Griechen fraglos ein historisches Ereignis. Selbst einer der kritischsten griechischen Historiker, Thukydides, war fest davon überzeugt, felsenfest, das war ein historisches Ereignis, so wie für uns, sagen wir mal, eben der Dreißigjährige Krieg. Und das Zweite, den zweiten, auch für Europa wichtigen griechischen Mythos, das ist eigentlich ein historisches Ereignis. Das sagen auch wir. Das waren Kriege, die sogenannten Perserkriege, Schlacht von Marathon. Die hat man übrigens neuerdings mit Sicherheit datiert, was zwar nicht sicher ist, kann ich Ihnen als Wissenschaftler bestätigen. Man datiert ihn jetzt auf den 11. September 490 vor Christus. Da sind wir schon voll in einem modernen in einer modernen Mythifizierung. Also wir haben es mit historischen Ereignissen zu tun, die Schlacht von Marathon 490, die Schlacht von Salamis 480 und das eine oder andere mehr. Sind historische Ereignisse aus unserer Sicht, auch aus der der Griechen, aber sie wurden zu einem Mythos für die Griechen. Und zwar schon praktisch unmittelbar, schon während sie passierten fast. Weil da etwas Unglaubliches passiert war, was man nur mit Mythos und mit Hilfe von überwirklichen Phänomenen überhaupt sich erklären konnte, wenn man sich einen Reim darauf machen wollte. Das sind diese beiden Dinge, der Trojanische Krieg und die Perserkriege, um die es hier gehen soll. Zunächst zum Trojanischen Krieg. Der ist das Großereignis der frühen griechischen Geschichte aus der Sicht der Griechen und wird immer wieder und immer wieder und immer wieder behandelt. Zunächst in verschiedenen epischen Formen. Sänger haben das vorgetragen, haben davon gekündet und gesungen, in gebundener Rede, meistens im Hexameter, in einer Art von Singsang wahrscheinlich und unter allen möglichen Facetten. In großer Konkurrenz dieser unterschiedlichen Sänger und Dichter. Aber zwei Epen in diesem Zusammenhang des trojanischen Sagenkreises, wie wir das nennen, haben sich durchgesetzt bis heute, weil sie von einer anderen Qualität waren, künstlerisch gesehen. Das waren die Ilias und die Odyssee. Sie haben nun also vor allen Dingen aber natürlich bei den Griechen eine Wirkung entfaltet. Ich nehme mal nur sozusagen pars pro toto als Beispiel die Ilias. Der Historiker Herodot schreibt im 5. Jahrhundert, ja, Homer und Hesiod, ein anderer wichtiger epischer Dichter dieser frühen Zeit, haben den Griechen eigentlich die Götter gegeben. Sie haben den Griechen die Götter definiert, benannt, charakterisiert. Homer ist also viel mehr als nur ein Dichter. Es ist schön, wenn ein Volk einen Dichter als Erzieher hat und dann noch einen solchen, obwohl wir gar nicht wissen, und die Gelehrten sich immer noch streiten, ob es diesen einen Dichter gegeben hat oder ob das Homer war. Aber damit will ich Sie jetzt gar nicht belästigen. Ich bin völlig sicher, aber das glaubt einem trotzdem keiner oder nicht alle, dass die Ilias von einem Dichter verfasst wurde, weil die ist ein solches literarisches Meisterwerk, dass man sich das überhaupt nicht anders vorstellen kann. Aber vielleicht reicht meine Vorstellung auch nicht so weit wie die meines Kollegen Greg Nodge, der da immer an einen Teppich denkt oder an ein Patchwork. Das sei auch sehr schön, sagt er dann immer. Lassen wir das. Also die Ilias. Homer jedenfalls war ein Dichter in den Augen der Griechen. Er wird als der Erzieher bezeichnet. Von Platon im 4. Jahrhundert, von Evstathios, dem byzantinischen Gelehrten und Metropolit von Thessaloniki im 12. Jahrhundert, ganz genauso. Und er ist ein Grundtext. Und das liegt nicht zuletzt auch natürlich daran, dass er so schön ist. An seiner literarischen Meisterschaft. Er ist unglaublich attraktiv, weil es ihm gelingt, ein Geschehen von 10 Jahren, wie Sie wissen, der Trojanische Krieg hat 10 Jahre gedauert, das lernte jedes griechische Schulkind. Aber er verdichtet diese 10 Jahre auf 51 Tage. Und davon erzählt er eigentlich auch nur 15 Tage und 5 Nächte. Und es ist alles drin. Das Ganze ist also dramatisch und Sie können schon daran erkennen, welche literarische Meisterschaft mit Vor- und Rückblicken und alles mit Verschränkungen und Beziehungen da drin steckt. Weil außerdem kündigte dieses Epos als ein geradezu exemplarischer oder archetypischer Text von dem, was das ganze griechische Werte- und Orientierungssystem massivst bestimmte. Das Zielpunkt für alles war Ehre und Ruhm des Individuums und der eigenen Familie. Dem wurde alles untergeordnet. Das Epos kündet von der daraus resultierenden Rachgier im Falle von Kränkung, von der Rachewut, die man hatte. Menin aeide thea, peleia do Achilleos, heißt der erste Vers der Ilias aufgeschrieben. Den Zorn singe mir, Muse, den Zorn des Peleus Sohnes Achilleus. Es geht um Zorn, um Wut. Und warum ist er so wütend? Der ist immer wütend, weil er ganz schnell in seiner Ehre gekränkt ist. Und er ist nun bis zur wildesten Rache entschlossen, weil sein wichtigster Konkurrent auf der gegnerischen, auf der trojanischen Seite, weil Hektor seinen allerbesten Lieblingsfreund Patroklos getötet hat. Und es kennt nur noch ein einziges Ziel, die Rache. Und er übt diese Rache so brutal, wie man das überhaupt nur machen kann. So exzessiv, wie es geht. Er tötet Hektor nicht nur, sondern sagt auch noch dem sterbenden Hektor, damit als letzten Eindruck, du wirst nicht bestattet, du wirst von Geiern und Hunden gegessen. Tschüss. Das macht er denn auch. Er lässt ihn nicht bestatten, das war für den Griechen schlimmer als der Tod. Er lässt ihn nicht bestatten, sondern fährt jeden Morgen wie zum Frühsport ihn angespannt an seinem Streitwagen die Leiche Hektors und schleift sie um das Lager der Griechen herum. Das ist griechische Rache in der Antike. Dennoch endet die Ilias versöhnlich, weil dann Priamos kommt, der Vater Hektors, bittend zu diesem wilden Achilleus, den Christa Wolf immer das Tier, Achill das Tier nennt, in ihrem Roman über Kassandra. Der ist dann am Ende doch kein Tier, sondern er lässt sich erweichen von Priamos, dem Vater Hektors, den Sohn doch auszuliefern, weil er plötzlich an seinen eigenen Vater denkt der zu Hause geblieben ist und an sein eigenes Schicksal, weil er von Anfang an weiß, er wird jung sterben. Er wird selber in diesem Krieg auch noch fallen, bekanntlich getötet von Apollon. Er wird auch noch fallen und er wusste das. Er hatte die Option, alt werden, unbekannt. Oder jung sterben und berühmt werden, Ruhm erwerben. Und für ihn war die Option klar. Und selbst noch in einem so merkwürdigen Gebilde wie dem Hollywood-Film Troy, wo dieser Schauspieler mit dieser schönen Rückseite, wie heißt er, Brad Pitt, für die Jüngeren unter Ihnen, auch selbst in diesem etwas merkwürdigen Film ist dieser Gedanke zentral. Der will in die Geschichte eingehen. Das heißt das Ruhm erwerben, bekannt sein, für immer. Das ist das wahre Leben im Jenseits. All das steckt in der Ilias drin und noch viel mehr. Der Gedanke der Solidarität unter Freunden, aber auch die Ambivalenz von Krieg und Konflikt. Es ist nicht so, dass die kriegsfroh waren. Der dümmste Gott, der da rumläuft in der Ilias, ist der Kriegsgott Ares. Der ist außerdem auch noch feige und ein übler Macho. Sie sehen an diesem auch schon die Meisterschaft der Ilias, was sie ist, so ambivalent. Sie ist nicht demonstrativ entweder oder, weil sie eben ein großes Kunstwerk ist. Und wie gesagt, wenn Sie etwas über die Griechen erfahren wollen und nicht viel Zeit zu lesen haben und meine kleine Geschichte der Antike schon kennen, dann lesen Sie die Ilias. Ja? Müssen Sie ja nicht auf Griechisch machen, wenn, ist natürlich besser, aber es gibt ja so schöne Übersetzungen, alte von Voss und neue von Schadewald und auch eine von einem gewissen Schrott, zu dem mir immer nur Nomen est Omen einfällt. Also das war nun aber für die Griechen, was bei der Ilias, ja, ein Großereignis und wurde dann immer wieder variiert in der attischen Tragödie. Es war die Basis des Schulunterrichts, die lernten Homer zum Teil auswendig und, das kann ich hier gar nicht alles ausführen. Ich will nur zwei Dinge hervorheben, weil die für die Rezeption, das Weiterleben entscheidend sind. Zum Ersten, in der Ilias sind die Griechen, gerade in dieser Ambivalenz, sind die Gegner, die Griechen auf der einen Seite und die Trojaner auf der anderen Seite, die Feinde, sind völlig auf Augenhöhe. Da wird keiner niedergemacht. Der Gegner ist genauso gepolt wie die Griechen, genauso stark, genauso tapfer, genauso orientiert. Das sind keine Untermenschen, das sind sozusagen fast faire Sportsgegner. Da gibt es auch manchmal einen Zweikampf, da gibt es auch Leute, die sagen, ach, wir kämpfen gar nicht gegeneinander. Wir haben gerade festgestellt, dass unsere Väter Gastfreunde waren. Da müssen wir uns doch nicht töten, im Gegenteil. Ja. Und da sagt der eine zu dem anderen, du kannst doch unter meinen Genossen noch genügend zum Töten. Es gibt ja genug, aber wir doch nicht. Und aus meiner persönlichen Sicht, der größte Sympathieträger der Ilias ist Hektor. Und wenn Sie nicht die ganze Ilias lesen wollen, und wenn Sie nachher nach Hause kommen und Sie haben zu Hause in Ihrer Bibliothek noch die Ilias stehen, in welcher Übersetzung oder manchmal auch im Original, ja, das Ende des sechsten Buches, eine auch paradigmatische Szene, der Mann muss in den Krieg. Das ist ja noch ein bisschen konservativ. Da ist die Frau noch zu Hause und der Mann muss raus. Aber ist so. Der muss in den Krieg und verabschiedet sich jetzt von seiner Frau und seinem kleinen Sohn, den die Frau auf dem Arm hat. Und alle wissen das. Er offenbar auch. Irgendwie spricht das aus diesen Zeilen. Auf jeden Fall wussten das die Leser und Hörer, weil sie diese Geschichten alle auch schon irgendwie kannten. Hektor wird getötet. Seine Frau landet im Bett eines Siegers als Sklavin. Und sein Sohn, der kleine, niedliche Astyanax, ja, das heißt Stadtherr, wörtlich übersetzt, der Kronprinz, von dem Hektor in dieser Szene sagt, du sollst noch besser werden als ich und einst über Troja herrschen, von dem weiß jeder, der wird von den Siegern von der Mauer geworfen und ist tot. Der wird nicht alt. Das weiß man alles. Und dann entwickelt sich diese Szene, die durchsetzt ist von dieser Tragik des Kontextwissens. Und am Ende aber wird das wieder ganz heiter. Der Vater verabschiedet sich, so schildert es Homer, will seinen Jungen in den Arm nehmen, ihm einen Kuss geben. Und jetzt hat er aber diesen sperrigen Helm auf, ja, mit einem Helmbusch. Der Kleine weint. Dann nimmt der Vater den Helm ab und lacht und küsst ihn. Das ist eine völlig überzeitliche, menschliche Situation. Und die weist der Dichter dem Feind zu, dem Hektor, dem Chef der Feinde. Die Feinde hier in der Ilias sind auf Augenhöhe. Man könnte sagen, es handelt sich sozusagen um einen integrativen Konflikt. Und das hat natürlich nun auch eine zweite Komponente. Denn zu diesen Geschichten um Troja gehörten auch die Geschichten der Heimkehr. Die Odyssee, die wurden vertrieben, die Irrfahrten des Odysseus. Und bei diesen ganzen Heimfahrten konnte man nun auch auf andere Weise nicht griechische Bevölkerungsgruppen, die man im Zuge dieser von mir erwähnten Kolonisation kennengelernt hatte, in den griechischen Vergangenheitsraum mit einbeziehen. Da gab es plötzlich nicht nur Griechen und Trojaner, sondern auch Lykier und Karier und Italiker und was auch immer. Und so konnte man zum Beispiel Odysseus und Kirke, Circe, der Zauberin, Kinder andichten. Die waren ja lange genug zusammen. Steht zwar nichts davon in der Odyssee, aber wie gesagt, die mythische Kreativität, zumal bei den Griechen, war überhaupt keine Grenzen gesetzt. Da hatte der mit der Circe, Kirke, auch einen Sohn, der den interessanten Namen Latinus hatte. Da ahnen wir ja schon gleich, was da passiert. Ja, da sind plötzlich die Römer auch, na, irgendwie wenigstens Halbgriechen. Und so sagt tatsächlich ein Philosoph im 4. Jahrhundert, immerhin ein Schüler des Aristoteles, sagt, Rom ist eine Polis Hellenis. Das brauche ich Ihnen gar nicht zu übersetzen. Das war zwar nicht die herrschende Meinung, die gab es eigentlich so richtig bei den Griechen nie, weil es so viele Meinungen gab. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, das war die Basis dafür, dass die anderen selber, die gar nicht so schöne Geschichten hatten zum Teil, wie die Griechen, sagten, die Geschichten, das sind ja auch unsere. Vor allen Dingen die Römer, eine mythenlose Gesellschaft, die waren geradezu besoffen von diesen griechischen Mythen. Das muss ich wirklich mal so sagen. Das ist nämlich ein so merkwürdiges und weitreichendes und ja geradezu unglaublich folgenreiches Phänomen, dass die Römer sich auf diese griechischen Mythen und damit auch auf die gesamte griechische Literatur eingelassen haben. Und wenn ich vorhin gesagt habe, der Königsweg zu den Griechen ist die Ilias, dann könnte ich genauso gut sagen, der Königsweg zu den Römern ist Vergils Aeneis. Und die gehört genau in diesen troischen Sagenkreis hinein, weil Aeneas ist ein Trojaner und zwar ein Prominenter. Und der überlebt den Krieg und der flüchtet und wird herumgetrieben, genauso wie Odysseus, und landet schließlich in Italien, weil das der Ratschluss des Jupiter ist, und gründet dort eine Stadt. Und in dieser Stadt, nach vielen Generationen, da kommen zwei Kinder zur Welt, die ausgesetzt werden, Zwillinge, von einer Wölfin gesäugt, Romulus und Remus. Das braucht der Vergil alles gar nicht zu erzählen, das wussten die Römer sowieso. Aber wir haben plötzlich ein römisches Nationalepos in lateinischer Sprache, in wunderbarer lateinischer Sprache, aber eigentlich ein Stück griechischer Literatur und griechischer Mythologie und damit griechischer Vergangenheit. Die Römer hängen da drin, die Trojaner, Flüchtlinge. Und so ist auch dieses ganze Phänomen nur Ausdruck dieser wunderschönen Zeilen von Horaz, Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti latio. Das ist natürlich zugespitzt, wie Sie merken, aber ich kann es auch noch kurz übersetzen für diejenigen, die nur das kleine Latinum haben. Graecia capta, das gefangene Griechenland, cepit, fing, ich mache das mal wörtlich, fing den wilden Sieger, ferum victorem, hat ihn gefangen, buchstäblich gefangen genommen. Tja, womit? Mit Literatur, Kunst, Philosophie, Rhetorik, Bildung, mit allem. Et artes, das ist es nämlich, das alles, was ich beschrieben habe, und hat die artes, die Künste, im Sinne der artes liberales, ja, später, hat die Künste in das bäuerische agresti latium eingeführt. Das ist genau der Punkt. Und nun ist es ja klar, ich meine, die Römer, als irgendwie doch auch Griechen, diese ganze Idee wird seit dem Kaiser Augustus, der über ein lateinisch-römisch und griechisches Imperium zu herrschen hatte, der wird das sogar noch besonders akzentuiert. Da entsteht eine gräko-römische Ökumene. Da sind dann eben, die Römer sind nun die Prestigekultur. Die Römer stammen von Troja ab, sind Trojaner in der griechischen Optik. Ist aber nicht so schlimm, weil das sind ja auch gute Leute, tapfere Leute. Und manche sagen, da gab es auch noch mal andere Griechen, die da gesiedelt haben. Also irgendwie ist Rom doch auch griechisch. Und nun wollten aber, Rom war die Prestigekultur, Rom beherrschte die Welt. Und da wollten eigentlich alle ja auch, waren ja auch viele Römer und wollten natürlich auch Troja-Abkömmlinge sein. Und dann ist plötzlich die Häduer und die Arverner, gallische Stämme, die sich dann den Römern angeschlossen haben, sagten, wir stammen auch von den Trojanern ab. Und wer wollte das widerlegen? Die hatten auch wahrscheinlich schöne Geschichten, wir kennen sie leider nicht. Schöne Mythen wurden erzählt und wenn da keiner steht und sagt, das steht aber hier nicht, ja, bei dem Professor Müller und so, sondern diese Mythen werden erzählt und wenn sie geglaubt werden, in dem Sinne, wie ich das sagte, dann sind sie eben die wirkliche Geschichte. Und das blieb nicht bei gallischen Stämmen stehen, natürlich, weil das Nachfolgereich, wenn man so will, der Römer, die Merowinger, die Franken, waren auch, Sie werden es nicht glauben, Troja-Abkömmlinge. Damit aber auch die Franzosen. Und da konnten sich auch die Briten nicht lumpen lassen. Und es war schon im frühen Mittelalter ganz geläufig, dass Brito, wie Franzio, ein Sohn des Priamos war, wie Hektor. Aeneas war nur der Schwiegersohn. Ja, also das ist eine höchst erfolgreiche Geschichte und im späten Mittelalter erlebte die erst ihre Hochblüte, sodass einer der frühen humanistischen Gelehrten in Xanten waren die auch, natürlich ließen sich auch nicht lumpen, sie wussten immerhin, unser Name war früher mal, also sie hieß früher Colonia Ulpia Traiana, das war der offizielle Name, nach dem Kaiser Ulpius Traianus, also Trajans Stadt, Trajans Siedlung nach dem Kaiser benannt. Aber alle sagten, die Halbgelehrten, da sagten ja, wir heißen Colonia Ulpia Trojaner. Ja. Und sie fühlten sich als Abkömmlinge der Trojaner, wie übrigens auch die Habsburger und so weiter. Sie waren ja in bester Gesellschaft. Und dieser Stephanus Venandius Pigius, ein niederländischer Gelehrter und Kanonikus am Stift St. Victor in Xanten, der hat die Vergangenheit untersucht und die Münzen, wo immer die Inschriften, wo Trajaner drauf stand. Und der sprach schon im frühen 17. Jahrhundert von einem Troicum Delirium. Das Interessante und für den zweiten Teil Wichtige ist nun, dass nicht nur da die Franken und ich weiß nicht wer Nachkömmlinge der Trojaner waren, sondern auch die Türken. Ja. Schon in einer Schrift, die wir in das 7. Jahrhundert datieren, erscheint ein Torquatus als Stammvater der Türken und Sohn des Priamos. Und in einer Biografie des französischen Chronisten Rigord, Anfang des 13. Jahrhunderts, über den französischen König Philipp II., erscheinen zwei Herren, Ritter natürlich. Einer heißt Franzio und ist ein Enkel des Priamos. Sie sehen, da gibt es so leichte Varianten. Und der andere heißt Turkus und ist auch ein Enkel des Priamos. Und die stellen dann fest, wir sind ja Vettern und damit müssen wir auch nicht gegeneinander kämpfen. Hier ist auch noch der Gegner auf Augenhöhe, in demselben Level, im ritterlichen Eliteniveau. Und noch der große Michel de Montaigne glaubte, dass die Türken Abkömmlinge der Trojaner seien, immerhin. Nun, danach, in den Zeiten der Renaissance und vor allen Dingen der Aufklärung, wollte man noch mehr Konkreteres über Troja wissen. Dann suchte man Troja und dieser Impuls, das Troja dann auch schließlich zu finden und auszugraben, bis hin zu den großen Debatten, die wir immer noch führen über den Kampf um Troja und die Lokalisierung von Troja und die immer wieder Aufwallungen hat, zuletzt im Zusammenhang mit dem schon erwähnten Schrott, zeigen uns, hier geht es um eine heiße Erinnerung, nach wie vor. Aber es gibt eine noch heißere. Und da haben wir nun das zweite Beispiel, Geschichte als Mythos. 490 haben zunächst die Athener mit ihren Truppen in der Ebene von Marathon die Perser abgewehrt. Danach, 10 Jahre später, kamen die Perser mit ihrem gesamten Reichsaufgebot. Die Griechen verbündeten sich, so gut und schlecht sie das eben hinkriegten bei ihren inneren Streitigkeiten. Immerhin, sie hatten so etwas wie den Hellenenbund, obwohl fast 50% doch nicht mitmachten, aber immerhin doch ein substanzieller Teil unter Führung von Sparta. Und natürlich vor allen Dingen auch unter Mitwirkung der Athener mit ihrer großen Flotte. Aber sie hatten selber das Gefühl, das muss man mal deutlich sagen, dass sie keine Chance hatten. Sie handelten offenbar nach der Devise, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Sogar das Orakel in Delphi sagte, ihr habt ja gar, lasst es sein, kommt, unterwerft euch, das ist doch ganz sinnlos, sinnloses sich töten lassen. Ihr habt keine Chance, das wussten fast alle. Und das Orakel von Delphi war so nett, den Athenern nach bei der dritten Anfrage zu sagen, naja, also gut, wenn ihr unbedingt wollt, also ihr habt ja doch so hölzerne Mauern und dann könnt ihr euch dahinter dann verschanzen. Aber das war eigentlich negativ. Und die Griechen sagten damals, die Pythia, also diese Orakelpriesterin, die Pythia hält es mit den Persern. Medizei ist eine, sie verrät eigentlich unsere Sache. Und natürlich war es recht, der Perserkönig, der war sich sowieso sicher, der ließ sich ja in Marathon da seinen Thron aufstellen, um zuzugucken, wie seine großartige Flotte die Griechen in den Grund bohrt. Ja, und dass es dann aber völlig anders kam, wie gesagt, das war extrem erklärungsbedürftig. Und die Griechen haben sehr schnell, und zwar schon, das wissen wir schon, glücklicherweise, weil nur 8 Jahre nach der Schlacht von Marathon, 472, im Dionysos-Theater in Athen, die Tragödie die Perser aufgeführt wurde, die Perser des Aischylos. Das ist schon eine Mythisierung, denn in der Tragödie wurden ja nur Mythen aufgeführt und nicht Zeitgeschichte. Hier sieht man, man findet dieses Ereignis so gewaltig, dass man es auch in der Tragödie darstellen kann. Und in der Tragödie bei Aischylos ist schon das, klingt schon das entscheidende Motiv an. Es geht hier nicht mehr um Gegner, die irgendwie gleich sind, grosso modo, zum Verwechseln ähnlich. Es geht um grundsätzliche Unterschiede. Die Gegner sind nicht nur grundsätzlich unterschieden, sie verkörpern auch unterschiedlichste, gegensätzliche, antithetische Stile. Hier kämpfen Freie gegen Sklaven. Die Griechen stützen seit dieser Zeit ihre Identität darauf, dass sie frei sind. Griechen sein heißt frei sein. Und wenn man nicht frei ist, ist man nicht Grieche, also muss ein Grieche frei sein. Das kann ich Ihnen sagen, das zieht sich durch die ganze griechische Geschichte durch. Ich würde fast sagen, bis heute. Obwohl, das ist ein ganz anderes, schwieriges Thema. Die andere ist die Welt Asiens, geeint durch den persischen König. Da ist nur einer frei, der König, und der Rest sind Sklaven. Sodass Aristoteles im 4. Jahrhundert ja sogar sagen kann, Barbaren, also nicht Griechen, sind von Natur aus Sklaven. Und die Barbaren, die nicht Griechen, die in der Ilias noch gleichsam die Nachbarn sind, die ganz ähnlich sind, sind plötzlich ganz anders. Nicht ethnisch und rassisch, das spielte gar nicht so eine große Rolle, sondern qualitativ. Sie sind eben nicht frei, im Unterschied zu den Griechen. Sie haben keine Ordnung, bei ihnen herrscht Chaos. Sie sind nicht klein und elegant, sondern eine dicke, fette Masse. Sie beeindrucken durch Masse. Sie sind nicht schlicht, sondern pompös, luxuriös. Dieses Bild wird durch die gesamte griechische Literatur hinweg in verschiedenster Weise liebevoll ausgemalt. Es wird auch konterkariert. Es wird immer definiert, aber diese Figur bleibt vor allen Dingen im politischen Leben sehr stark. Sie ist gut geeignet, politische Konstellationen, sagen wir, propagandistisch zu untermauern. Aber es ist noch mehr. Griechen stützen ihre Identität darauf. Für sie ist es ganz klar, dass sie frei sind. Und insbesondere in Athen können wir das beobachten, denn man macht jetzt etwas ganz Naheliegendes. Man sagt, das fing nicht an mit dem Perserkrieg, sondern das war schon immer so. Die ganze Geschichte, das können Sie am Anfang von Herodot nachlesen, die ganze Geschichte ist eine Geschichte des Konflikts zwischen Griechen und Nicht-Griechen. Oder wie man auch sagen konnte übrigens, zwischen Europa und jetzt wird es langsam zum Schluss ein bisschen spannend, zwischen Europa und Asien oder auch später dann eher zwischen Westen und Osten. Der Trojanische Krieg ist schon ein Ereignis in dieser Kette. Die Entführung der Europa aus Asien, aus dem heutigen Libanon, nach Kreta. Ja, das war doch der Zeus als Stier. Nein, nein, die griechischen Mythenkritiker, das waren historische Ereignisse. Und so wird eine Kette. Und die Athener, die haben sich in ihren Reden und in ihren Tragödien und in ihren Bildern ständig, täglich vor Augen gehalten, sie sind in dieser Konstellation auf griechischer Seite die Besten. Sie sind die Vorkämpfer der Freiheit der Hellenen. Und darum haben sie ihm auch das Recht, sich herausgenommen, gelegentlich über Griechen selber zu herrschen und den Griechen die Freiheit zu nehmen. Die französische, leider vor kurzem verstorbene französische Kollegin Nicole Loraux sprach geradezu von einer Invention d'Athènes, von einer Erfindung Athens. Die Athener haben sich selbst erfunden. Das ist jetzt wieder unsere Perspektive, die ethische Perspektive. Für die Athener, für die emische Perspektive, war das wirklich so. Sie haben schon immer gegen die Barbaren gekämpft und man wusste genau, das würden sie auch immer tun. Und nun gibt es auch hier einen Transfer. Das waren die Athener, später wollten das alle. Die Attaliden von Pergamon, Emporkömmlinge in Asien, Ende des dritten und zweiter Hälfte des dritten Jahrhunderts vor Christus, erwarben sich ihre Machtposition, weil sie die griechischen Städte gegen die Attacken der Gallier, Kelten, Galatoi, wie die Griechen sie nannten, verteidigten in mehreren blutigen Schlachten und sagten dann, wir sind genauso wie die Athener, wir stehen in derselben Tradition. Wir kämpfen für die Ordnung gegen das Chaos, für die Freiheit gegen die Unterdrückung. Ja. Und das wird sogar in das göttlich-mythische transponiert, schon in Athen. Der Kampf der Götter gegen die Giganten unter Beteiligung von Zeus und Athena, der Göttin der Athena, ist auch ein solches Ereignis und spiegelt, reflektiert, spiegelt wieder in der Götterwelt diesen Urkonflikt. Und so müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie in Berlin im Pergamonmuseum, wo Sie die Fragmente des Pergamonaltars haben, genau die Gigantomachie dargestellt haben. Und im Nebenraum sehen, mit der Fassade des Tempels der siegbringenden Athena, Athena Nikephoros, unten im Relief die Waffen der Barbaren. Und dann, das wundert sich jetzt nicht mehr, Graecia capta ferum victorem cepit, machen das auch die Römer. Octavian kleidet seinen Kampf gegen Marcus Antonius, das war ein innerrömischer Machtkampf und Bürgerkrieg, nicht so, sondern er sagt, wir kämpfen gegen den Osten, gegen die Barbaren. Die werden nämlich repräsentiert von einer Hexe namens Kleopatra, die mit allen Instrumenten der griechischen Barbarentypologie ausgestattet wird, was dadurch alles noch schlimmer wird, dass sie eine Frau ist, also nur aus griechischer Sicht natürlich. 250 Jahre später kämpft der gerade 15-jährige Kaiser Gordian III. Gegen den Großkönig Schapur von Persien. Die Perser regenerieren ihr Reich, das Neupersische Reich, mit demselben Weltherrschaftsanspruch wie die Achämeniden Jahrhunderte zuvor. Es kommt zu einem großen Konflikt zwischen den beiden Weltreichen. Die Römer ziehen im Geiste der alten Perserkriege in diese Schlacht. Unter den Stichworten Freiheit, Ordnung und Zivilisation, was wir auf ihren Münzen nachlesen können. Nach 540 nach Christus und jetzt in einer ganzen Serie von Perserkriegen hat der römische Kaiser Justinian mittlerweile in Konstantinopel ein riesiges Siegesdenkmal oder ein, sagen wir, Monument aufstellen lassen. Eine ungefähr 20 Meter hohe Reiterstatue im Zentrum, im Herzen von Konstantinopel, zwischen der Hagia Sophia, dem Kaiserpalast, dem Hippodrom und dem Sitz des Senats, auf dem sogenannten Augustusplatz, Kaiserplatz. In der linken hält er einen Globus mit dem Kreuz, so ähnlich wie der Reichsapfel. Und die rechte weist abwehrend nach Osten, apotropäisch, um den Feind im Osten abzuwehren. Und diese Statue wurde magische Kraft zugeschrieben, die hilft uns. Und deswegen hat Mehmed der Eroberer nach der Eroberung von Konstantinopel 1453 diese Statue zerstören lassen. Später, als er sich selber in die Tradition von Byzanz gestellt hat, da wollte er sie wiederherstellen lassen, aber das ging nicht mehr. Und damit sind wir jetzt in einer ganz anderen Geschichte, in einer Geschichte des Gegensatzes zwischen Freiheit und Despotie, Europa und Asien, West und Ost. Und die wird nun in diesem Sinne sozusagen scharf gemacht, der im Grunde fast erstmal erfunden und dann gleich scharf gemacht, durch einen ganz großen humanistischen Gelehrten, der zufälligerweise, naja, nicht zufälligerweise, der sogar die Chance bekam, einige seiner Ideen zu realisieren, weil er 1458 zum Papst gewählt wurde. Enea Silvio Piccolomini, einer der bedeutendsten italienischen Humanisten, eifriger Redner, Forscher, der teilte die Welt, er beschrieb die Welt in seiner Kosmographia ganz in Anlehnung an die Griechen, die jetzt das große intellektuelle Vorbild waren in der Renaissance. Seine Kosmographia in zwei Teilen, Europa und Asien. Und er sortierte die Völker, er recherchierte, er ließ recherchieren, er hatte Leute, die ihm zuarbeiteten. Ein in den Westen nach Italien gekommener Grieche von der Insel Euböa, Negroponte damals genannt, Niccolo Sanudo, bereitete ihm die Unterlagen vor. Und plötzlich war Europa und Asien wieder getrennt. Es war nicht mehr davon die Rede, dass die Türken auch Troja-Abkömmlinge sind wie alle anderen, sondern die waren etwas ganz anderes. Sie waren, wie man dann sagte, eine gens truculenta et ignominiosa, eine schreckliche und schändliche Nation. Sie waren mit den Skythen verwandt, den schlimmsten Barbaren, noch schlimmer als die Perser und die Galater. Sie hatten eine skythische Sprache, obwohl die Leute, diese Gelehrten, die das behaupteten, vielleicht, was ich ja gar nicht glaube, Türkisch konnten. Naja, das ist schon positive Unterstellung. Auf keinen Fall skythisch, weil das überhaupt keiner kann, bis heute. Aber man hat schlicht und einfach behauptet, die haben dieselbe Sprache, sie haben auch dieselbe Sitte, sie haben dieselben Sitten. Ja, sie essen Föten, sie essen überhaupt rohes Fleisch, weil sie ja eine Reiternomaden sind. Und damit sowieso per se unanständige Leute. Verkürzt gesagt, dieser Kreis von Humanisten um einen späteren Papst herum konstruierte ein neues Weltbild. Sogar so vornehme Leute wie Erasmus von Rotterdam hat in seiner Schrift über die Sprichwörter das Sprichwort Skyta Malus, das ist ein altes typisch griechisches Sprichwort, übler Sküte, gesagt, das ist so, wie wenn man heute sagt, übler Türke. Erasmus von Rotterdam. Nun könnte man sagen, ja, das sind intellektuelle Spielereien, Konstruktionen. Aber als Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II. Wurde, hat er den Kreuzzug, er, der gesagt hatte, mit Konstantinopel hat die Christenheit eine Stadt verloren, wie sie noch nie verloren hat, und das sollte rückgängig gemacht werden. 5 Jahre nach der Eroberung war er Papst geworden. Er proklamierte einen Kreuzzug und hatte offenbar nicht mehr, wenn ich das mal so sagen darf, das Zutrauen, dass allein der christliche Gedanke ziehen würde. Er hatte einen neuen Gedanken. Wir müssen für die Civilitas kämpfen, gegen die Imanitas, die Brutalität der Barbaren. So entsteht Europa in einer solchen antithetischen Konstellation. Mein Berliner Kollege Johannes Helmrath hat in diesem Zusammenhang von einer apotropäischen, abwendenden, abwehrenden Identitätsstiftung Europas gesprochen. Nun ist dieser Kreuzzug nicht zustande gekommen. Aber diese durch Enea Silvio Piccolomini, Pius II. Scharf gemachte Idee der Civilitas, des Gegensatzes, die schien eine permanente Bekräftigung zu finden durch die Ereignisse, und so gewann sie den Charakter einer absoluten Wahrheit, einer historischen und ja geradezu metaphysischen Wahrheit. So wie es bei Herodot durchschimmert, nicht, dass Herodot diese Position teilt, als hätte es permanente Konflikte zwischen Hellenen und Barbaren gegeben, so scheint es nun so, als müsste es einen permanenten, sagen wir schon ruhig einmal, Ost-West-Konflikt geben. In der Tat ist die Geschichte Europas durch die sogenannten Türkenkriege, durch permanente und immer wieder aufflackernde Konflikte mit den osmanischen Türken in dieser Zeit stark geprägt. 1526 bei Mohács besiegen die Türken die Ungarn. 1529 stehen sie vor Wien. 1571 in Griechenland, in Südwestgriechenland, in der Schlacht von Lepanto, ist der erste Sieg einer Flotte des Papstes, des Reiches und vor allen Dingen von Venedig gegen die osmanische Flotte. 1683 sind die Türken wieder vor Wien. Danach kommt der große Rollback, Prinz Eugen. Und Sie können auch hier in der Umgebung immer noch irgendwas von Türkenbeute und so weiter sehen. Das wird fast zu einer festen Größe. Und durch die Ereignisse wird diese antithetische Figur bestätigt. Auch natürlich durch die Intellektuellen in einem ständigen Wechselspiel zwischen Geist und Macht. Montesquieu konstruiert einen orientalischen Despotismus in einem seiner Grundwerke der westlichen Verfassungsordnung, de l'esprit des lois, vom Geist der Gesetze. Da gibt es im Orient, auch klimatisch bedingt, Despotie. Und er wirft alles in einem Topf, den Sultan in Istanbul, den Schah von Persien, den Kaiser von China und auch den von Japan. Das ist Montesquieu, nicht die Bild-Zeitung. Hegel, der große Hegel, spricht in Bezug auf die Perserkriege von wahrhaft welthistorischen Ereignissen, in der die Waagschale, der das Schicksal auf der Waagschale gestanden hätte, ja, die Freiheit kleiner Staaten, ja, gegen die nicht subjektiv geformte Masse. John Stuart Mill hat es etwas eleganter auf Englisch und etwas witziger ausgedrückt mit seiner Bemerkung: Wenn die Schlacht von Marathon anders ausgegangen wäre, er sagte, die Schlacht von Marathon ist für die englische Geschichte wichtiger als die Schlacht von Hastings 1066. Denn wenn das anders ausgegangen wäre, dann würden die Briten und Sachsen immer noch in den Wäldern rumlaufen. Thomas Mann sprach vom Kampf des formgewillten Geistes gegen das sarmatische Gewimmel. Sarmaten sind Skythen, sozusagen. In einer Rede vor Schülern in Lübeck an seinem Gymnasium, das er ja ohne Abschluss verlassen musste, weil seine Mutter umgezogen ist. Und schrieb hinterher an den Direktor, der Brief ist erst vor ein paar Jahren bekannt geworden, er habe diese Rede so gehalten, um die Jugend, die damals vom Nationalsozialismus infiziert war, durch den Gedanken an das Europäertum zu anderen Ufern aufbrechen zu lassen, was ihm bekanntlich nicht gelungen ist. Aber auch die anderen konnten das. In seiner Thermopylenrede aus Anlass des 10-jährigen Jahrestages der Machtergreifung, genau zum Zeitpunkt praktisch der Kapitulation von Stalingrad, hat Hermann Göring am 30. Januar 1943 im Reichsluftfahrtministerium, im Appellhof, ist heute Bundesfinanzministerium, kann ich auch in meinem Fenster aus in Berlin sehen, wenn ich mich etwas raushänge, den Kampf der Wehrmacht vor Stalingrad mit dem Kampf der Spartaner bei den Thermopylen verglichen. Sie hätten ihr Leben geopfert, um Schlimmeres zu verhindern. Und nach den Thermopylen kam ja für die Griechen der Sieg. Und er spricht von den Massen des Bolschewismus. Schon vorher waren auch die Deutschen mal so eine Osttruppe gewesen. Im Ersten Weltkrieg waren wir nämlich aus der Perspektive der Entente-Mächte Hunnen. Ja, und die Hunnen sind ja auch sowas wie Skythen, ja? Reiternomaden, wild und so weiter und so weiter. Wir waren die Hunnen. Und unser Kaiser Wilhelm II. Hatte auch einigen Anteil daran, dass wir so genannt wurden. Und viele von Ihnen, ich sehe ja, dass auch etliche unter Ihnen eine ähnliche Haarfarbe haben wie ich, können sich noch an den Ost-West-Konflikt erinnern, ja? Zwischen dem Westen und wir und so, die NATO und dem Warschauer Pakt und den Russen. Und passen Sie immer auf, wenn Sie sowas hören. Oder einer der Chefdenker der amerikanischen Politologie und Berater amerikanischer Präsidenten, Samuel Huntington, Harvard University, feinste Adresse, hat ja ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Clash of Civilizations. Und sagte, die große Gefahr für den Westen ist der Osten, gekleidet als Islam und China. Als hätte das die islamische Welt, die in sich ja völlig differenziert ist, und die chinesische Kultur irgendetwas miteinander zu tun. Aber die alte, auf die Griechen zurückgehende Antithese ist wirksam. Sie ist tatsächlich ein Mythos geworden. Und deswegen zum Schluss, was will uns das alles sagen? Was will uns der Gerke damit sagen? Erstens, aufpassen. Genau hingucken. Sich nichts vormachen lassen, ist ja klar. Konkreter gesagt, wenn Ihnen jemand sagt, es ergibt sich aus der Geschichte, dass das so und so ist oder sein muss, dann sage ich Ihnen als Historiker, glauben Sie das keinesfalls. Was Ihnen da erzählt wird, ist nur geschichtliche Halbbildung oder vornehmer ausgedrückt, es ist eine Geschichte, die zum Mythos geworden ist. Und die aber, wie gesagt, ob uns das gefällt oder nicht, für die Bildung von kollektiven Identitäten offenbar ganz, ganz wichtig ist. Denn was macht Europa ohne seine Geschichte? Was ist es denn dann? Aber da können wir noch dran arbeiten. Wir können das noch verhindern, dass die europäische Geschichte mythifiziert wird. Dass wir einem Mythos, einer Halbwahrheit oder einer partiellen Wahrheit zum Opfer fallen und die dann auch noch für das Wahre, das Richtige und Orientierende halten. Dagegen hilft das, wie wir mit der Geschichte umgehen, denke ich. Und da komme ich auch ganz auf den Anfang zurück. Wie ein Detektiv müssen wir herausbekommen, was der Fall war. Sie haben eine wunderbare Formulierung, die der hochgeschätzte Kollege Reinhard Koselleck, einer der Großen unserer Zunft, vor ein paar Jahren leider verstorben, wie er die Geschichte definiert hat. Geschichte ist, was der Fall war. Und das signalisiert unter anderem, wir können ihm uns auch so nähern, wie ein Kriminalist. Der muss Zeugen befragen. Wir müssen Texte, Geschichten, Mythen, auch historische Überlieferungen, die oft nichts besser sind als Mythen, kritisch mustern, auf ihren Sachgehalt überprüfen, Widersprüche herausfinden, einen Zeugen in Widersprüche und so weiter. Das kennen Sie ja alles aus dem Krimi. Ich brauche Ihnen das gar nicht näher zu beschreiben. Dann wissen Sie, was eigentlich die wichtigste Tätigkeit eines Historikers ist. Und natürlich möglichst viel Information verschaffen. Nicht nur Texte, sondern auch Fingerabdrücke, genetische Fingerabdrücke. Wir haben ja gerade die Lösung, die dramatische Lösung eines schrecklichen Kriminalfalles gestern kennengelernt. Da gehört noch viel mehr dazu als nur Befragen von Zeugen. Da würde ich jetzt mal sagen, als Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, da brauchen jedenfalls die Althistoriker und auch viele Historiker, brauchen dann die Archäologie. Das sind sozusagen unsere Leute für die Fingerabdrücke und die nicht in Erzählungen beruhenden Relikte von Geschichte. Aber entscheidend ist, und auch das ist griechisch im Kern, kein Mythos, sondern etwas, an das man sich halten kann und an das ich mich bisher seit meiner Jugend gehalten habe, das mich nach wie vor trägt als Wissenschaftler. Das genaue Prüfen. Der große Historiker Thukydides, dessen Werk aus der Zeit um 400 vor Christus stammt, hat die Tätigkeit des Historikers, er ist eigentlich Zeithistoriker, in Bezug gesetzt zu der Beweisführung vor dem Gericht. Damals gab es keine Polizei und keine Kripo. Da musste man das alles selber machen. Aber man musste auch beweisen, vor Gericht beweisen. Da gab es auch eine Rationalität des Beweises. Und genau darauf bezieht er seine Tätigkeit. Da spielen Beweise, Indizien eine Rolle. Griechisch tekmeria. Da spielt das genaue Prüfen eine Rolle. Und er sagt, das ist verdammt schwer. Das kriegt nicht jeder hin. Umsonst kriegen wir das nicht. Wir müssen unseren Verstand nutzen. Und das andere, 399 wird er in Athen hingerichtet, der große Philosoph Sokrates, der, und das ist eigentlich noch wichtiger, und da verlasse ich aber auch mein eigenes Fachgebiet natürlich, der gesagt hat, wir müssen alles prüfen, Elenchos, kritische Prüfung. Und zwar müssen wir vor allen Dingen die Experten prüfen. Denn da gab es auch ein Orakel, das scheint sogar historisch verbürgt zu sein, im Unterschied zu vielen anderen. Ein Schüler von Sokrates hat natürlich das Orakel von Delphi gefragt, wer ist der weiseste Mensch? Und vielleicht auftragsgemäß, also auch das Orakel war nicht unbestechlich, antwortete die Pythia, die Orakelpriesterin, der weiseste Mensch ist Sokrates von Athen. Oder in der Triumphier, der Schüler Sokrates, du bist der Weise, das gibt es doch gar nicht, sagt er, das ist doch gar nicht möglich. Ich habe doch keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ich werde das Orakel widerlegen, ich werde einen Elenchos des Orakels machen. Nun, das ist auch schon sehr griechisch, denn es gibt auch Kulturen, die sagen, das Orakel hat gesprochen, das ist so, Roma locuta causa finita. Das sagt aber nicht Sokrates, er sagt, das wollen wir mal sehen. Und was macht er? Er geht zu allen Leuten, von denen er denkt, dass sie weiser sind, klüger sind, mehr wissen als er, zu den Experten. Und sagt, hier, du bist doch Priester, mein Junge, du musst doch was über Religion wissen. Sag mir mal, was ist eigentlich Religion? Und er sagt, ja, kann ich dir sagen, das ist so. Und er sagt, ja, gut, okay, aber pass mal auf, da ist noch, du hast gesagt und so. Und dann, da gibt es plötzlich Widersprüche und am Ende weiß man gar nicht genau, was Religion ist. Oder er fragt einen Strategen, einen General, du musst doch wissen, was Tapferkeit ist. Ja, ach klar, Mensch, wenn das einer weiß, dann ich bin ja Experte. Und es stellt sich raus, er weiß es nicht. Und so fragt Sokrates die ganze Zeit herum und nervt die Leute so, er gebraucht die Metapher einer Bremse, eines Insekts, eines stechenden Insekts, dass sie ihn schließlich hinrichten, weil sie die Nase voll haben von ihm, so könnte man sagen. So geht er rum und am Ende sagt er, ich stelle fest, ich bin vielleicht deswegen der Weiseste, weil zwar alle nichts wissen, aber ich wenigstens das weiß, dass ich nichts weiß. Und wir sind auf dem besten Wege, eine Expertenkultur zu werden und zu glauben, die Experten wüssten alles. Und da kann ich Ihnen als kleiner Experte für alte griechische Geschichte sagen, das stimmt nicht. Und das müssen Sie sich merken. Vielen Dank für Ihre Geduld.